Wir wollen uns heute gemeinsam mit vielen anderen Kirchen aufmachen, um Weihnachten neu zu erleben. Und zwar die ganze Geschichte. Wieso die ganze Geschichte, fragen sich manche. Die Weihnachtsgeschichte ist doch eine Geschichte, eine ganze. Lukas 2, 1 bis 20. Wer geübt ist, der weiß, da steht die Weihnachtsgeschichte. Stimmt aber nur zum Teil. Denn dieser Ausschnitt oder Abschnitt ist nicht mehr als, heute würde man vielleicht sagen, eine Folge aus einem großen Werk von 66 Staffeln einer umfassenden Serie. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch Seriengucker ist. Gibt so manche. Also ich oute mich, wenn ich abends Zeit habe, eine Frau beim Arbeiten ist und ich schnell feststelle, dann hänge ich manchmal so um Viertel nach sechs, halb sieben vor der Glotze und schaue mir die Simpsons an. Mag man drüber denken, wie man will. Ich kann mich da immer wieder amüsieren, habe dann nochmal so 20 Minuten oder 25, weiß ich, wie lange die Folgen dauern, wo man dann sich ist. Vielleicht habt ihr andere Serien, vielleicht, also es gibt ja inzwischen heute eine Vielzahl produzierter Serien, die hoch von der Qualität her auch gut sind, unterschiedlicher Art sicher, was die Geschmäcker angeht. Vielleicht, wer ein anderes Bild hat, analoger, man könnte auch sagen, es handelt sich bei dieser Geschichte sozusagen auch nur um ein Kapitel, sozusagen in einem 66 Teile umfassenden Roman, ja, bei dieser Weihnachtsgeschichte Lukas 2. Um diese eine Folge aber wirklich verstehen zu und begreifen zu können, was sie und welche Bedeutung sie für das Ganze hat, müssen wir eigentlich auch die ganze Geschichte kennenlernen. Nicht nur eigentlich, sondern wir müssen die ganze Geschichte kennenlernen. Und das wollen wir bei dieser deutschlandweiten Aktion, sozusagen die in vielen, vielen Gemeinden, 600 haben sich jetzt, glaube ich, angemeldet in Deutschland, 600 Gemeinden, die da mit dabei sind, gemeinsam tun, Weihnachten hier nochmal neu nachdenken und uns da auf die Spur machen. Der Wunsch der Initiatoren dieser Aktion ist es, dass in den nächsten 4 Wochen ganz viele Menschen Weihnachten in seiner eigentlichen und tiefen Bedeutung wieder neu verstehen. Solche, die schon lange dabei sind, aber vielleicht auch solche, die vielleicht bisher noch gar nicht viel damit anfangen konnten oder schon längst abgeschrieben haben für sich. Menschen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen, aber auch Menschen, die nicht so religiös sind oder Gottesdienste selten oder auch gar nicht besuchen. Sie sind davon überzeugt, dass es sich für alle lohnt, sich neu aufzumachen, auch wenn man von Haus aus vielleicht gar nicht so religiös sein mag. Das ist bei uns, denke ich, jetzt nicht so der Fall. Aber in vielen anderen Gemeinden mag das vielleicht der Fall sein, dass Menschen eingeladen wurden, vielleicht dieses Buch geschenkt bekommen haben und in 2 Tagen geht es ja los, dann liest man, kann man da drinnen mitlesen. Die Sprache in diesem Buch, werdet ihr feststellen, ist nicht wirklich religiös. Man mag sagen, das richtet sich vielleicht eher evangelistisch auch ausgerichtet, spricht immer wieder auch eine Sprache, die eher, wir würden sagen, ja nicht so im kirchlichen Jargon ist. Ich finde es gut, auch selber für mich selber mal Dinge neu zu hören, anders zu hören, und spricht vor allem auch ganz gezielt auch Menschen an, die mit dem Glauben vielleicht auch Schwierigkeiten haben. Für mich heißt es aber nicht, dass es mir nichts bringt. Also ich lese sehr gern da drin und bin immer wieder überrascht. Aber es lohnt sich, so ein Buch auch Menschen in die Hand zu drücken, von denen man vielleicht weiß, auch die gehen eigentlich nicht oft in die Kirche. Aber mit so einem Buch, da könnten sie vielleicht auch was anfangen, lässt sich gut lesen. Viele Begriffe, Bilder und Beispiele sind aus unserer Zeit gegriffen, das stößt auf Filme, auf Serien, auf Weihnachtsbräuche und Lieder, die man auch kennt, wenn man nicht so oft zur Kirche geht. Also lasst euch da überraschen. Ich finde es gut und wichtig, dass diese Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte neu erzählt wird, immer wieder neu erzählt wird. Wir brauchen das. Und dass auch jede Generation hier ihre eigene Sprache findet. Es gibt immer wieder Versuche, manche besser, manche weniger besser gelungen. Die Basisbibel ist jetzt der neueste Versuch, wieder aktuell in der Sprache zu sein. Ab Januar gibt es die gesamte Basisbibel, Altes und Neues Testament, und Neues und Altes Testament, denn das Alte Testament ist jetzt erst dazugekommen. Lohnt sich auch an dieser Stelle immer wieder auch mit neueren Übersetzungen Hoffnung für alle. Manche schwören auf die Volksbibel, mag man tun oder auch nicht. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege, um das, was in der Bibel uns mitgegeben ist, bezeugt ist, überliefert ist, in neue Gefäße, neue Sprache zu füllen. Ähnliches gibt es übrigens auch schon in der Bibel selber. Und ich habe den Dinger, glaube ich, nicht mitgenommen, oder?
Nee.
Ja, dann darfst du machen.
Aber es kommt auch nichts mehr, jetzt kommt die Bekanntgabe.
Das kommen die Bekanntgaben.
Ja.
Oh, dann habe ich das falsch schon angeordnet. Dann darfst du, machst du mal die Bekanntgaben drüber. Das machen wir dann später auch mal.
Ah,
okay. So, sorry. Jetzt darfst du aber gleich eins weitermachen. Das siehst du, ich habe mich schon gewundert, warum da nichts kommt.
Ja.
Die heiligen drei Könige auf ihrer Suche nach Weihnachten. Alle kennen wir dieses Bild. Aber wusstet ihr auch schon, dass als diese Menschen sich auf den Weg machten, erschien ihnen der Stern, das wisst ihr noch. Insider wissen, dass es weder Heilige noch Könige waren, sondern dass es eigentlich Astrologen waren. Magoi steht da in der Bibel drin, eigentlich Magier. Ne? Interessant ist, dass Gott diese fremden Menschen in einer ihnen vertrauten Sprache anspricht, als er sie anspricht. Nämlich in der Sprache der Astronomie, sozusagen mit einem Stern. Diese Sprache haben sie verstanden und konnten damit was anfangen. Da heißt es, und siehe, der Stamm, den Text haben wir auch, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. 80. Dankeschön. Ich glaube, dass auch heute noch so ist, dass Gott alle Menschen erreichen will. Es steht ja im 1. Timotheusbrief, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum, denke ich, müssen wir uns auch als Kirche, sagt das in der Mehrzahl, bemühen, immer wieder bemühen, die Sprache zu finden, wie das Evangelium heute verstanden werden kann. Dazu muss man nicht in den Jugendslang verfallen oder in irgendwelche merkwürdigen Begrifflichkeiten, aber wir müssen uns manchmal auch von dem lösen, wo auch ich in der Gefahr stehe, in so ein verschwurbeltes Insider-Kirchenchinesisch zu verfallen und zu denken, ja, diese Spezialbegriffe, die wir so verwenden, die kennen alle Menschen, da können alle mit was anfangen. Es ist nötig, dass wir, die wir schon lange dazu sind, genau hinhören, wenn andere Menschen auch von ihren spirituellen Erfahrungen reden. Das tun sie nämlich. Aber ganz anders, als wir das oft kennen und oft denken wir sehr abfällig darüber. Sie verwenden ganz andere Worte, die wir gewohnt sind. Sie sprechen zum Beispiel von Energieströmen, habt ihr vielleicht auch schon gehört, ne? Und nicht von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ob das dasselbe ist, weiß ich nicht. Ja, aber sie sprechen von Dingen, die sie erfahren. Vielleicht begreifen sie, was es ist. Und wir können ihnen helfen, an dieser Stelle den Weg zu weisen, zu dem richtigen Ort. Sie nennen es spirituelle Erfahrung und nicht Wirken Gottes, wenn sich etwas tut zwischen Himmel und Erde. Muss man manchmal genauer hinhören, um auch zu verstehen. Menschen sind auf der Suche. Sie sind auf der Suche nach etwas Höherem, nach etwas, was ihrem Leben Sinn und Kraft gibt. Manchmal sind sie dabei ebenso wie andere auch und wir auch angewiesen auf Zeichen, auf eine Sprache und auf Hilfestellung, dass man den Weg findet. Zurück zu den Sternleutern, oder soll ich sagen, den Wahrsagern und Astrologen, die damals unterwegs waren. Sie folgten der Botschaft des Sterns, und der führte sie nach Bethlehem zu Jesus. Und die persönliche Begegnung mit dem Kind in der Krippe, die brachte etwas in ihr Leben, was sie suchten und so bisher noch nicht gefunden haben. Und das ist das Ziel, Menschen an die Krippe zu bringen, sozusagen, zu Jesus in eine Begegnung mit ihm. Als sie dort angekommen waren, knieten sie nieder oder sie standen und haben vielleicht die Hände genommen, ich weiß es nicht. Sie waren begeistert von dem, was da ausging von diesem Kind. Freude, Staunen, eine Gewissheit kam in ihr Leben und sie haben ihren Rückweg ganz anders angetreten, als sie gekommen waren, sind in ihren Alltag ganz anders zurückgekehrt. Ich selber wünsche mir für mich, aber auch für euch und alle, die dieses Buch in diesen Wochen lesen, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu so einem Stern wird, der das Leben vieler Menschen wieder dorthin führt, wo es seinen Ursprung und auch sein Ziel hat. Herr Jesus. Dass in vielen Kleingruppen, in Familien, wo auch immer, per Gespräch am Tisch, natürlich mit genügend Abstand, oder auch per Videochat, die Inhalte aus diesem Buch miteinander diskutiert werden. Das darf man, das soll man. Dass dabei auch die eigene Geschichte mit Gott erzählt wird, Fragen und Zweifel ihren Platz haben. Es hat Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum wir so sind, wie sie sind oder andere so sind, wie sie sind. Warum es die einen vielleicht leichter mit dem Glauben haben und andere schwerer mit dem Glauben haben. Bei all dem soll es nicht um Kirche und dass da wieder viele Leute in die Kirche kommen. Ist auch schön, wenn das passieren würde, dass Menschen da wieder das entdecken, dass da ein Ort und ein Raum ist, wo sie aufgehoben sind und Antworten finden können und Gemeinschaft erleben können. Es geht darum, dass wir alle eine neue persönliche Begegnung mit dem bekommen, was Weihnachten bedeutet. Ich habe euch heute noch, also das ist nicht die Bibel, nein, was anderes mitgebracht. Vielleicht kennen manche von euch diesen schönen Schinken, die Brüder Karamasow. Ein Schwergewicht der Weltgeschichte, in der Weltliteratur von, jetzt muss ich den Namen, den kann ich selber manchmal nicht ganz aussprechen, Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Vor über 100 Jahren ist dieser Roman entstanden, 1878 bis 80, 3 Jahre. Er besteht aus 4 Teilen, das sind 12 Bücher unterteilt ist und handelt von einem äußerst vertrackten Mordfall, gefolgt von einem spektakulären Kriminalprozess. Die Schilderungen der Ereignisse, die zu den Verbrechen und all seinen Folgen führen, ist durchzogen von langen Abschweifungen und Nebenhandlungen, in denen Fragen über Gott und die Welt im wirklichen Sinne erörtert werden. Ich habe mich, glaube ich, inzwischen 6 Mal an dieses Buch gewagt, oder auch vielleicht waren es auch nur 5 Mal, und habe immer wieder abgebrochen. Es ist halt einfach nicht einfach war. Ich lese euch einen kleinen Absatz aus diesem Buch. Der Staatsanwalt wandte sich an Nikolai Parfenowitsch und sprach zu ihm mit einer ganz besonderen Betonung. Zeigen Sie es vor. Ist Ihnen dieser Gegenstand bekannt? Fragte Nikolai Parfenowitsch und legte plötzlich ein großes Kuvert auf den Tisch. Es war ein Kanzleiformat und aus dickem Papier, auf dem noch 3 Siegel zu sehen waren. Das Kuvert selber aber war leer und von einer Seite aufgebrochen. Mitya riss die Augen auf. Dies muss wohl das Kuvert des Vaters sein, murmelte er. Soweit, so gut. Spannend, nicht wahr? Irgendwie schon. Vor allem, weil man ja weiß, um was für ein Kuvert es ging. Und welche wichtige Bedeutung es für Mitya Karamasow hat. Oder? Ihr wisst doch alle Bescheid. Nein! Ganz ehrlich, so geht es vielen Menschen, die die Bibel in die Hand nehmen. Und da ein Kapitel draus lesen. Man versteht eigentlich nicht, um was es geht. Wenn man nur dieses eine Kapitel oder diesen einen Absatz daraus liest. Sie können das, was Sie da lesen, schwer einordnen und schwer verstehen, weil der Zusammenhang fehlt. Jede gesamte Story, wenn man so will, wenn man von einer großen Geschichte ausgeht, lebt davon, dass die ganze Geschichte erzählt wird und nicht bloß immer ein kleiner Teil. Herr der Ringe, auch ein Roman über 3 Teile, im zweiten Teil, im hinteren Kapitel liest, was in Isengard passiert, der wird die Geschichte nicht verstehen, weil er sagt, du, um was geht es da eigentlich, ja? Was machen die da? Wir wollen auch die ganze Geschichte von Weihnachten erzählen. Wir haben uns das vorgenommen in diesen Wochen. Hier drin ist diese ganze Geschichte und eigentlich ist es, wenn man das so anschaut, ein Riesenschinken. Sie wurde von einer Story mit 1189 Kapiteln in 66 Büchern und einer Entstehungszeit von mehreren tausend Jahren leider heute auf wenige einzelne Sätze und Worte reduziert. Gerade auch an Weihnachten. Ja, da hört man diese Worte dann immer wieder. Aber es ist wichtig, und dabei ist es andere genauso wichtig, das sind wichtige Informationen, die auf der Strecke geblieben sind, die man nicht gehört hat, die man nicht begriffen hat und um die es aber geht, die wichtig sind. Und wir wollen uns in diesen Wochen jetzt auch gemeinsam auf den Weg machen und diese Geschichte vom Anfang bis zum Ende neu entdecken. Und zwar wirklich bis zum Anfang oder wirklich vom Anfang an. Wenn ich da vom Anfang spreche, dann geht es um den Anfang der Welt und der Menschheitsgeschichte. Tatsächlich, ansonsten am Anfang der Bibel. An den ersten Seiten oder auf den ersten Seiten der Bibel wird Gott uns als der Schöpfer des Universums und der Schöpfer des Lebens vorgestellt. Da lesen wir, dass alles, was er geschaffen hatte, sehr gut war. Ja, 1 plus. Alles war am richtigen Platz, lebte in Harmonie miteinander, wir würden heute sagen, wie im Paradies. Und die Verfasser der Schöpfungsgeschichte haben das auch so gesehen und haben das auch so beschrieben, wie im Paradies. Die Schöpfung, das war und ist der Lebensraum aller Erdenbewohner, ich sage aller Erdenbewohner. Alles hatte seinen Platz, Mensch, Tier, Pflanzen, alles. Jeder hatte seine Bestimmung in Gottes Schöpfung. Alles war gut, wirklich gut. Der Mensch lebt im Einklang mit dem Schöpfer, so lesen wir, mit der Schöpfung und anderen Lebewesen auf der Erde. Es war, ja, heute würde man vielleicht sogar sagen, es war der Friede auf Erde. Frieden war es. Genau der Frieden, der auch in der Weihnachtsgeschichte erwähnt wird. Da gibt es ja die Engel, die dann da auf dem Feld rumschweben, ne? Und die verkünden Frieden auf Erden. So beginnt der Anfang. Sozusagen die erste und zweite Folge von Staffel 1. Es ist eine coole Story, wenn man das mal so als alter Insider neu anguckt, wenn man den Staub ein bisschen rausnimmt. Spannend wird es dann, dass wir dann merken, so wie es in manchen Staffeln auch ist, es folgt die Krise. Folge 3 macht deutlich, dass es der Mensch mit dem Frieden und auch sonst ordentlich vermasselt hat. Dazu später mehr. Gehen wir doch zuerst mal ans Ende. Ja, wir machen das so, was man eigentlich nicht tun sollte, wenn man eine Serie anguckt, heute auf DVD oder sich irgendwo holt oder ein Buch liest, sollte man möglichst nicht das Ende zuerst lesen. Man vergibt sich da sehr viel. Ja, das nimmt Spannung raus, es kann einem alles kaputt machen. Aber wir tun es trotzdem. Und schauen mal kurz in die letzte Folge sozusagen hinein, in die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Was lesen wir da? Interessanterweise am Ende wird auch wieder Frieden auf Erden sein. Das Ende hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Anfang. Die letzte und vorletzte Folge, oder sagen wir vorletzte Folge, da lesen wir in Offenbarung 21, und ihr kennt die Worte vermutlich. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr. So wie man sich wünschen würde. So wie der Anfang wird also auch das Ende sein. Gott wird wieder bei den Menschen wohnen und der Friede wird wieder hergestellt werden. Und dann wird es echt himmlisch, kann man sagen. Aber jetzt stellt sich die Frage, wenn alles so gut war am Anfang und alles wieder so toll und gut sein wird am Ende, warum fühlt sich das jetzt und hier so ungut an? Was ist da schiefgegangen? Und jetzt kommen wir dann wieder zurück zu Folge 3 der ersten Staffel, wo ich weggegangen bin. Der Fall. Ich erzähle euch nichts Neues hier, ja? Aber ich möchte es nochmal neu erzählen, um so deutlich zu machen, was hat es mit Weihnachten eigentlich zu tun. Das hat sehr viel mit Weihnachten zu tun. Die meisten von uns kennen ja diese Geschichte von Adam und Eva, die ist ja auch schnell erzählt, beinhaltet eine tiefe Wahrheit über Gott und seine Schöpfung und die Geschöpfe. Er schuf, so lesen wir, den Menschen zu seinem Gegenüber, zu seinem Ebenbild heißt es da an manchen Übersetzungen. Und daraus leitet sich eine unglaubliche Würde ab für jeden Menschen auf dieser Erde. Eine Würde, die unser Grundgesetz, unser deutsches, als unantastbar bezeichnet. Ich möchte jetzt nicht nachgehen, wie das gelebt wird. Das ist mit der Unantastbarkeit. Aber es ist in unserem Grundgesetz so verankert. Das ist da das, was wir da aufgenommen haben, aus diesen ersten Zeilen, aus diesen ersten Folgen der Bibel. Gott hat so viel Respekt vor seinen Geschöpfen, dass er sie nicht zu willenlosen Marionetten macht. Das ist damit auch ausgedrückt. Sondern, dass sie wählen können. Zwischen allen Bäumen, erzählt die Geschichte am Anfang, und einem Baum. Ne? Also das eine oder das andere. Jetzt muss man wieder die Folge 2 von Staffel 1 kennen, aber die kennt ihr ja alle, was da passiert ist. Was auf diesen ersten Seiten der Bibel anschaulich verdeutlicht wird, ist die Möglichkeit, die wir alle kennen, dass wir uns entscheiden können, so oder so zu handeln, das oder das andere zu tun. Das ist eine unglaubliche Würde, die Gott uns da lässt. Er lässt uns nicht laufen, so wie gestern habe ich so reingeguckt, gab es so tolle, also ich mag sowas, Modelleisenbahn Hamburg, Miniaturwelt Wunderland, und die haben da ganz tolle Sachen, wo die auf Magnetbahn Autos fahren und so. Ja, das ist alles woher berechnet und mit Computer gestaltet. So ist Gott nicht mit uns. Also unser Leben verläuft nicht auf so einer computergesteuerten Bahn. Wir können immer wieder entscheiden. Das ist eine hohe Würde für viele Menschen, aber auch eine hohe Hürde. Ich habe so viele Entscheidungsmöglichkeiten heute. Wie soll ich mich denn richtig entscheiden? Das ist für viele Menschen schwierig. Wir können Dinge so oder auch anders machen und damit, jetzt komme ich zum eigentlichen Gut oder auch Schlecht. Manchmal sehen wir das vorher nicht. Manchmal wissen wir es und tun es trotzdem. Wir können vergeben oder wir können hassen, wir können lieben, wir können nachtragend sein und vor allem wir müssen mit den Konsequenzen leben, die sich daraus ergeben. Das ist so. Manche hadern dann damit und schreien, oh Gott, warum nur? Aber dabei hat er selber die Entscheidung so getroffen. In ganz vielen Episoden oder Folgen der großen Geschichte sozusagen hier in der Bibel liest man von diesem Dilemma, von diesen Entscheidungen, die Menschen treffen und was daraus sich ergibt. In Folge 3 erfahren wir, wie Adam und Eva sich damals entschieden haben. Sie wollten es wissen, aßen von der Frucht des Baumes, übrigens nirgendwo vermerkt, dass es ein Apfel war, was eine Papaya oder eine andere Frucht. Der Baum der Erkenntnis wurde er genannt und seit diesem Zeitpunkt sozusagen konnten sie unterscheiden, was gut und was böse war. Vorher gab es nur gut oder sehr gut. Ja, alles war gut und sehr gut. Das wurde zum Endpunkt. Das führte zum großen Fall. Wir nennen es dann in Kirchendeutsch auch den Sündenfall. Also man ist gestürzt. Es war eine gewaltige Zäsur in der damaligen friedvollen und heilen Welt. Danach war nichts mehr zuvor. Wir erfahren, wie die Menschen anfingen, Geheimnisse voreinander zu haben und wie sie anfingen, sich zu schämen. Scham führt immer zum Rückzug, das wissen wir heute, das sind so Dinge, die wir alle kennen. Ja? Führt zu Missverständnissen, diese führen zu Misstrauen, Misstrauen führt zu Konflikten, Konflikte äußern sich dann oft in Gewalt. Und so lesen wir das dann auch schon in der Folge 4, vierte Folge, erste Staffel, wie Kain seinen Bruder Abel erschlug. Totschlag, Mord. Ja. Er war unzufrieden, der Kain, sein Leben. Und er entfernte sich immer mehr von seinem Schöpfer und damit auch vom Ort seiner eigentlichen Bestimmung. Denn so war es gedacht. Gott hat den Menschen geschaffen als Gegenüber. Er wollte in der Gemeinschaft mit ihm leben. Er durfte weiterleben, der Kain. Aber das Leben war nicht mehr wie vorher. Er war nicht mehr zu Hause, sozusagen. Er lebte entfremdet. Entfremdet mit Gott, entfremdet mit der Schöpfung, entfremdet mit sich selbst. So, ihr Lieben, und damit sind wir bei uns. Denn das ist der große Bogen sozusagen, wo dieses alte Buch immer wieder aktuell wird. Ja, das ist unsere Situation auch heute noch. Das Besondere an dieser Geschichte ist, was die Bibel immer wieder anschaulich und spannend erzählt, das ist nicht die historische Bedeutung dessen, was wir da lesen. Ja, da ist vieles, was wir heute wissen, dass es nicht alles historisch war. Wichtig und spannend ist es und von Bedeutung, dass der Bezug zur Gegenwart und zu unserem Leben darin und sozusagen erläutert wird. Wenn wir das aufschlagen und uns dem aussetzen, werden wir immer merken, das hat auch was mit uns, mit mir zu tun. Diese Geschichte ereignet sich jetzt, heute, bei uns. Und vielleicht merkt ihr das selber, wenn ihr so in eurem Alltag seid, dass ihr das spürt. Dieses Gefühl, dass man eigentlich nicht wirklich zu Hause ist bei sich selbst. Oder auch da, wo man jetzt gerade ist. Man fühlt sich manchmal fremd in dieser Welt auch und in dem, was man alles macht. Und da ist so eine Ruhelosigkeit, ein Hin- und Hergetriebensein. Ich sage immer wohl den Menschen, die wirklich im Frieden leben können mit sich selber und auch mit ihrer Umwelt. Die haben was begriffen und haben was erfahren von dem, was viele Menschen sich sehen. Auch wir kennen das, dass wir Wahlmöglichkeiten in unserem Leben haben. Jeden Tag, wir müssen uns entscheiden, müssen wählen, können aber auch wählen, wie wir leben möchten. Unabhängig vom Schöpfer tun ganz viele. Ganz auf uns selbst gestellt und damit selbstbestimmt. Mit allen Konsequenzen. Auch das sehen wir heute. Es gibt auch die Möglichkeit, das andere zu wählen, nämlich so, wie es unserer ursprünglichen Bestimmung entspricht. Und ich vermute, denke mir, viele, alle haben uns aufgemacht, dass wir das wollen und mit Gott, unserem Schöpfer, vertrauensvoll verbunden leben wollen. Und nun kommt Weihnachten. Da fehlt ja noch was dazwischen. Ne? In wenigen Wochen feiern wir dieses Fest. Und heute geht die Reise dahin sozusagen durch die Adventszeit wieder los. Und ich lade euch ein, einmal darüber nachzudenken. Und da kann jeder, denke ich mal, nachdenken. Egal, wo ich in meinem Glauben, in meinem Leben gerade stehe, wo habe ich denn meine Bestimmung immer wieder mal auch verlassen? Die Bestimmung, die Gott mit mir hatte, nämlich mit mir in Gemeinschaft zu leben. Ich glaube, jeder von uns kann da nachspüren. Wir haben ein Gespür, eine Sehnsucht, der Rest dieser Sehnsucht nach dem Frieden, der da am Anfang einmal war, und dem nachzuspüren, so bin ich noch auf diesem Weg oder habe ich mich inzwischen schon wieder irgendwo anders entschieden, bin ich vielleicht schon wieder auf einer ganz anderen Route in meinem Leben unterwegs. Warum diese Einladung, sich da einmal auch in diesen Tagen Gedanken zu machen? Weil ich glaube, dass gerade so die Weihnachtsgeschichte, diese alte Geschichte wieder zu einer persönlichen Geschichte für uns werden kann. Zu meiner ganz persönlichen, deiner Heilsgeschichte und Heilungsgeschichte. Siehe, ich verkündige euch große Freude, heißt es in diesem Text der Weihnachtsgeschichte. Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der, und jetzt kommt dieses alte Wort, Heiland geboren. Einer, der heil machen kann, ja? Der das Zerbrochene wieder zusammenfügt, der das Getrennte wieder in Ordnung bringt. Es geht an Weihnachten nicht um ein bisschen Liebe oder um ein bisschen mehr Frieden, wenn das Friedenslicht von Bethlehem in die Häuser verteilt wird, in denen so viel Unfrieden oft herrscht, trotzdem, auch wenn das Kerzle da brennt. Es geht nicht um moralische Anstrengungen menschlicher Art. Es geht auch nicht um diese Knecht-Ruprecht-Sache, die manche vielleicht noch in schlechter Erinnerung aus ihrer Kindheit haben. Also die Sache, die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft. Der Rute. Es geht um viel mehr. Es geht darum, sich selber wieder als ein Geschöpf des liebevollen Schöpfers zu erkennen und zu begreifen. Es geht darum, zu erleben, was es bedeutet, den Frieden mit Gott, mit sich selbst und auch mit den anderen Menschen dieser Welt zu leben. Irgendwann sind wir von diesem Weg alle mal abgekommen. Vielleicht sind wir gerade wieder auf dem Weg dorthin, umso schöner, umso mehr Vorfreude auf das, was wir dann jetzt feiern an Weihnachten geht da. Vielleicht merken wir aber auch für uns selbst, wir haben uns so langsam verloren im Alltag, in dem, was Corona uns abverlangt, egal, ganz eng oder auch durch diese Stimmung, die sich so diffus so über unsere Welt gelegt hat dadurch. Wir sollen und dürfen uns wieder auf den Weg nach Hause machen. Und wir können darauf vertrauen, dass wir Hilfe dabei bekommen, um den Weg zurückzufinden. Vielleicht kann man so sagen, wir sind auf unserer Reise durchs Leben alle ein Stück verloren gegangen, für uns selber. Und wir brauchen jemanden, der uns sucht und der uns findet und nach Hause bringt. Darum geht es an Weihnachten. Darum ist Jesus in diese Welt gekommen. Da heißt es bei Markus, glaube ich, oder vielleicht ist auch bei Lukas, er ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen oder zu retten, was verloren ist. Dazu lade ich uns ein in den kommenden Wochen und freue mich auf diese Reise mit euch. Bin gespannt, was ihr erlebt in dem Buch, worüber euch ärgert, was euch freut und wer noch eins möchte. Wir haben noch Bücher da, auch wenn er eins verschenken will, noch, es gibt noch die Möglichkeit, man kann es noch bekommen.